Geld geschenkt und hat zum Uli gesagt, ja, also er könne sowieso nichts davon kaufen und wir sollen doch, wir hätten noch mal Geld wechseln und dann hat er gesagt, wir sollen doch das nehmen, er könne wirklich nichts kaufen damit und hat so uns quasi aufgedrängt.
Ja. Du hast da die Devisenläden angesprochen, gibt denn das nicht, wie soll ich sagen, Missstimmung unter der Bevölkerung, wenn da Leute kommen aus dem Westen, die sich alles leisten können in diesen Devisenläden und die Russen selber müssen sich das so mühsam zusammenkratzen mit zum Teil krummen Geschäft?
Ich glaube, das Vreni hat mit Recht gesagt, das Volk ist sich gewöhnt zu leiden und nimmt Sachen hin, die man bei uns im Westen nicht hinnehmen würde. Vor allen Museen stehen die Schlangen, vor allem vor den berühmteren, grösseren und vor den Schlössern rund um Leningrad. Da stehen die Leute 6-7 Stunden Schlangen, riskieren meistens, dass dann nach 3-4 Stunden der Schalter zugeht und die, die gewartet haben, 6 Stunden nachher heimgehen, ohne und am nächsten Tag wiederkommen und so weiter. Und so ist es auch mit diesen Devisenläden. Man ist sich gewöhnt, genau wie man sieht, Touristen durch den Touristeneingang in die Museen hineinlaufen, während man 6 Stunden Schlange steht, ist man sich halt gewöhnt, dass die in die Devisenläden reingehen. Es gibt übrigens auch Russen, die in die Devisenläden reingehen, nämlich dann, wenn sie Valuta haben, also wenn sie ausländische Währung haben. Und das ist natürlich mit ein Grund, warum so viele Junge wie der Teufel darauf aus sind, ausländische Währungen überzukommen und das mit allen Tricks probieren, weil sie dann auf dem Schwarzmarkt oder in diesen Devisenläden können gewisse Sachen kaufen, die sie gerne hätten, wie zum Beispiel Jeans oder dann T-Shirts mit Aufdrücken von westlichen Pop-Rock-Gruppen oder Firmen und alles solche Sachen, die sie sehr gerne haben. Und darum nehmen sie das mehr oder weniger Schicksalsergeben hin. Es gibt aber schon derig, die dann auch verrückt werden. Vor allem, wenn einer, wie wir es gesehen haben, einmal bei einem Engländer mit dem weißen Jaguar, mit der englischen Nummer vorfährt und mit seiner Frau reingeht und mit 4 Tragtaschen voll Ware rauskommt, das ist natürlich dann für die Russen ein bisschen schwer zu vertragen.
Es ist für sie auch sehr schwer, wenn sie sehen, dass wir in den Devisenläden Bücher kaufen können, die sie nicht kaufen. Ihre eigene Literatur wird in so kleinen Auflagen gemacht und dann erst noch der grösste Teil exportiert. Und das dünkt mich etwas vom Demütigsten, was es überhaupt gibt, dass sie also oft uns auch gebeten haben, wir sollen ihnen doch Bücher aus den Devisenläden bringen, weil sie das ihren Geschäften überhaupt nicht kaufen können.
Jetzt, was mich noch wundernimmt, wir haben es vorher ein bisschen angetönt bei der Wohnungsnot, also das ist die Familie an und für sich, die russische Familie. Laut der sowjetischen Verfassung ist ja die Keimzelle des Staates die Familie. Jetzt bei den jungen Russen, sagt man aber auch, stehen in der Wunsch nach einem glücklichen Familienleben an erster Stelle von ihrer Wertskala. Wie sieht die Familie aus?
Es ist meistens ein junges Pärchen und dann noch, wenn es gut geht, ein Kind. Aber die Frau muss arbeiten und das Kind kommt so nach ihrem Urlaub, den sie hat, kommt das Kind nachher schon in eine Krippe oder in einen Kindergarten, wo es den ganzen Tag betreut ist. Und im vielleicht noch glücklichen Fall hat es eine Grossmutter, die sich um ihn kümmert.
Und die nicht gerade selber arbeiten
muss. Ja, die nicht selber arbeiten muss, weil die Russen arbeiten in Schichten. Und da reicht es natürlich oft, dass dann, wenn das Kind heimkommt, die Mami muss arbeiten gehen und der Vater vielleicht auch noch an der Arbeit ist, an seiner Schicht, und dann ist niemand da. Das gibt sehr grosse Probleme. Und dann sind eben auch die Wohnverhältnisse sind sehr, sehr eng. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, warum die Scheidungsrate auch so hoch ist in Russland.
Das Vreni hat kürzlich einen Artikel gelesen über so ein russisches Kinderheim in einer russischen Pädagogikzeitung, die wir da bekommen haben. Vielleicht kann es noch 2-3 Sätze sagen, wie das dann an diesen Ort, wo die Kinder noch nicht sind, aussieht.
Also in diesen Kinderheim geht es noch zu und her, wie es in unseren Kinderheim vor 20 Jahren oder noch länger zu und her gegangen ist. Es sind so bis zu 16 Kinder in einem Zimmer, also 16 Bettchen in einem Zimmer. Und die Kleinkinder, die werden geschöppelt, indem man einfach den Schoppen ins Bett, ins Maul schoppen, das müssen sie selber heben. Und manchmal werden sie einfach nur gerade dann überhaupt einmal aufgelupft und berührt und gestreichelt in einer Zeit, wo sie eben gewickelt müssen sein. Oft liegen sie aber sehr lange in ihren nassen Windeln, weil die Betreuerinnen einfach gar nicht die Zeit haben. Sie sind ständig dran, eins zu füttern oder eben zu wickeln oder einem anderen, der schon laufen kann, nachzuspringen. Und es sind also wirklich unangenehme Verhältnisse. Darum haben die Kinder dann auch so viele können nicht zu dem entsprechenden Alter sitzen oder laufen oder reden. Also man hat dann da eben sehr grosse Probleme.
Ja, das bringt uns dann sicher noch zur Stellung von Frau, ganz im Besonderen, vielleicht im nächsten Block. Du hast da an dieser Stelle wieder einen Titel vorgesehen. Der Titel heisst «Ich will frei sein». Willst du da noch etwas sagen dazu?
Es ist auch wieder ein Titel von einer russischen Rockgruppe und die heisst «Igri», also «Spiele», und ich wünsche viel Vergnügen.
Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Wie ist der Titel gerade, den wir jetzt gehört haben? Ich will frei sein. Das bringt uns wieder als Stichwort zu unserem nächsten grossen Thema, nämlich die Stellung der Frau. Das haben wir noch ein wenig diskutiert. Und die Gleichberechtigung der Frau in Beruf, Ausbildung, Lohn und Berufschancen ist seit der bolschewistischen Machtergreifung 1917 per Dekret in der Sowjetunion sanktioniert. Der 8. März als Tag der Frau wird seit 1910 gefeiert und gilt der internationalen Solidarität von den Frauen im Kampf um wirtschaftliche, soziale und politische Gleichberechtigung. Angeregt worden ist der Tag übrigens auch von einer Russin, von der Clara Zetkin. Wir haben aber vorher gehört, dass die Frauen also gezwungen werden, zum arbeiten. Ich habe da auch gelesen, dass in Moskau zum Beispiel 93% von allen Frauen berufstätig sind. Und da ist da noch ein Satz, den ich vielleicht gerade zitieren möchte. Viele sowjetische Frauen haben ein zwiespältiges Verhältnis zu der erzwungenen Berufstätigkeit und sehen sich lieber vor die Wahl zwischen Berufstätigkeit außerhalb des Hauses und Berufstätigkeit als Hausfrau gestellt. Vreni, dazu möchte ich natürlich von dir gerne wissen, wie du das so erlebt hast.
Also, es ist, wie ich schon vorher angetönt habe, müssen die Frauen ja in Schichten arbeiten und von Gleichberechtigung habe ich dann eigentlich nicht so viel gespürt. Frau ist nämlich dann auch die, die für Kinder überall hinrennt. Wenn das Kind krank ist, sorgt dafür, dass es Medikamente bekommt, die dann auch in den Apotheken Schlangen stehen muss. Und der Russ ist dann schon eher der Pascha, der, wenn er heimkommt, sich lässt verwöhnen. Ich habe ein einziges Mal in dieser Zeit einen Russ gesehen, seiner Frau helfen, abwaschen schnell, bevor sie beide wieder sind, arbeiten.
Ja, und da muss man vielleicht auch sagen, dass sehr wahrscheinlich Haushaltapparate, wie wir das kennen, wo uns, sagen wir, den Haushalt ein bisschen angenehm macht, Wäschmaschinen und Abwäschmaschinen, also stelle ich mir vor, nicht so vorhanden sind.
Nein, wenn ich schon denke an so eine einfache Raffle, wie wir das haben, das ist sogar etwas sehr Seltenes und die Russen kochen dann auf eine Art anders. Wenn sie dann Besuch haben, dann kochen sie natürlich miteinander. Sie sind dann alle in der Küche und die Frauen, die schnetzeln dann und schwätzen miteinander. Also das ist dann vielleicht der gemütlichere Teil, aber es geht alles viel länger, also umständlicher. Aber sie kochen natürlich auch nicht so kompliziert wie wir. Es ist vieles dann einfach auch vereinfacht und es gibt ja auch nicht so viel.
Also das heisst ja auch, dass so eine Frau einen Arbeitstag von 12 bis 16 Arbeitsstunden
ja, hinter sich bringt. Ja, also das denke ich schon. Das ist also das Minimum.
Also sie haben natürlich alle nur die 40-Stunden-Woche. Aber
auf dem Papier.
Der Arbeitstag ist natürlich wesentlich länger. Denn man kann ja nicht immer und überall während der Arbeit fortgehen, ein paar Stunden Schlange stehen für irgendetwas, was man braucht. Sondern manchmal ist das nicht möglich vom Arbeitsablauf her. Wobei es einer Russin dann nichts ausmacht, einfach ihre Kasse zuzutun und zwei Stunden gegen Schlangen stehen zu gehen. Und dann stehen halt dafür andere vor ihrer Kasse Schlangen. Und dann stehen sie eben nochmal. Und wie es Vreni gesagt hat, wenn man ein Fieberzäpfchen braucht für ein Kind in Leningrad oder Moskau, kann das ein mehrstündiges Unternehmen sein, das quer durch die Stadt führt. Und das alles kommt dann zu der Arbeitszeit an. Also uns sind eigentlich die Frauen gehetzt vorkommen, müde vorkommen, kaputt vorkommen, dann haben sie nicht einmal rechte Schuhe an, das sieht man dann ihren Beinen an. Ich habe noch nie so viele Frauen mit wüsten Beinen voll Krampfadern gesehen und deformierten Füßen und geschwollenen Beinen, gell, Vreni?
Man hat auch in der Metro haben sie eigentlich immer geschlafen. Wenn sie haben können sitzen, dann sind sofort eingeschlafen. Sie haben auch immer sehr abgelöst gewirkt. Und wenn sie nicht gerade eben angestarrt haben, weil wir, auch wenn wir nicht besonders schön angelegt waren für westliche Verhältnisse, sind wir halt doch immer aufgefallen dort. Und dann wird man schon auch angestarrt. Also das ist dann vielleicht ein bisschen etwas unangenehm. Aber wenn ich denke, eben, die sind meistens so müde gewesen, dass sie sofort eingeschlafen sind.
Wie tut sich denn der russische Mann zu dem stellen? Also er muss doch das auch sehen, dass die Frauen so müde und abgekämpft sind. Ist das einfach für ihn selbstverständlich?
Ich habe das Gefühl, ja, das nimmt er so hin und lebt da damit. Und er lebt natürlich schon besser, als seine Ehepartnerin lebt.
Ich habe in diesem Zusammenhang da im Büchlein ganz eine lustige Formulierung gefunden. Für heiraten gibt es scheinbar zwei verschiedene Wort aus der Sicht von der Frau, heisst das hinter den Mann treten, und aus der Sicht vom Mann heisst das sich beweiben.
Jawohl. Iti Samus oder Genitza?
Ja, ich nehme an, das ist so. Jetzt, die Freizeit haben ja in dem Fall vor allem Männer. Wie verbringt der Sowjetbürger seine Freizeit?
Also mal ganz sicher im grossen Unterschied zu uns, vorwiegend daheim. Dann die Freizeitbeschäftigungen sind wenige. Es hat in Leningrad vielleicht 6 oder 7 Restaurants. Es gibt auch noch einen Haufen so Imbissecken und vielleicht Kantinen, würde man dem bei uns sagen. Die heissen dann auch Stalowe. Das sind also Orte, wo es Tischli hat, wo man herstehen kann. Aber in ein Restaurant zu kommen, ist enorm beschwerlich und kompliziert und kostet auch viel Geld. Und dann hat es Kino, Theater. Es hat mehr Theater in Leningrad als Kino. Und dort ist es aber auch schwierig, in einer 5-Millionen-Stadt, wo eben viele Leute die ähnlichen Bedürfnisse haben, Billett überzukommen. Und es kostet auch wieder Geld. Und dann gibt es Sportanlässe. Wie bei uns. Aber auch da ist Schlange stehen und warten und schauen, um ein Billett zu kommen, nicht einfach. Und darum kann man sagen, vorwiegend verbringt der Russ seine Freizeit daheim. Auch der Spunte, wie bei uns, wo man nach der Arbeit noch eins zieht, das kann man vergessen in russischen Städten. Den gibt es nämlich ganz einfach nicht. Oder ein Kaffee, wo man kann noch reinsitzen kann, gibt es auch nicht. Es gibt wenige Kaffee und dort stehen endlose Schlangen von Russen. Und so ist eigentlich daheim der Ort, wo man sich trifft, auch mit Besuch, zusammen ausgehen, gehen, essen und so, das, wie bei uns, das gibt es eigentlich gar nicht. Daheim trifft man sich und wie es Vreni gesagt hat, hockt dann alles in der Küche. Männer reden über Gott und die Welt und trinken ihr ein Gebräu, das irgendjemand organisiert hat, und die Frauen kochen und schnetzeln.
Sie lesen da sehr viel, also das fällt auf.
Das habe ich gerade
viele Fragen. Und zwar nicht nur Zeitungen, die, weil sie ja auch Zeitungen nicht sehr gut überkommen, reichen sie auch weiter. Die sind am Schluss, bis zu Abend rum sind, in der Familie oder in der Bekanntschaft, sind die völlig zerlesen. Und wenn sie können, dann lesen sie auch eben Bücher, lesen, so viel sie überkommen, und geben die dann auch weiter. Und sie sind auch sehr eine diskussionsfreudige Nation, die Russen.
Also das Klischee von den Russen, wie sie ihre Freizeit verbringen, ist ja vielleicht Schachspielen. Das würde dann dem gerade entgegenstehen, also nicht mehr diskussionsfreudig, weil dort hört ja dann die Diskussion eigentlich auf. Oder Glücksspiel gehört man auch immer, Lotterie, das ist so eine Lieblingsbeschäftigung von draussen.
Also das Schachspielen ist natürlich schon eine sehr diskussionsfördernde Sache, nämlich die anderen, die rundherum stehen, die diskutieren dann sehr intensiv, ob jetzt der Zug gut war oder schlecht war. Und ich glaube auch, dass sie viel diskutieren, und dann muss man sagen, dass gerade die sogenannten ein bisschen gebildeteren Leute enorm bildeter sind als bei uns. Und da muss man also dann etwa die beschämt zuhören, was die alles wissen, was die alles gelesen, was die alles gesehen haben, was die zum Beispiel auch alles wissen über den Westen. Und wie die ihre Stadt kennen. Wir werden jetzt auch im April Besuch haben von Leningrader, etwa 2-3 Wochen. Und wir haben jetzt schon Todesängste, wie wir denen wollen, nur das kleine Zürich zeigen, denn die wissen über ihre riesen Stadt so viel und wir über uns so wenig. Und das ist ein bisschen typisch, gell, Vreni?
Eine andere Frage noch, wie stark ist zum Beispiel der Einfluss von der Chile in der Sowjetunion? Also in Polen ist ja das extrem. Übt die auch so einen starken Einfluss aus in der Sowjetunion?
Also ich möchte sagen, sie hat wieder angefangen, einen Einfluss zu üben. Es ist wieder, ja, ich möchte sagen, in gewissen Kreisen ist es schick geworden, wieder in der Kirche zu heiraten. Wir haben einmal so ein Hochsee gesehen, es ist sehr schön. Und für Brutleute, also für Brutführer, sehr anstrengend. Die müssen nämlich während dem ganzen Gottesdienst dann eine schwere Krone übers Haupt reinheben. Und das ist sehr mühsam.
Aber greift Kirchen auch so tief greifend in die Politik, wie das zum Beispiel in Polen
ist? Nein, überhaupt nicht. Aber Kirchen ist immer noch ist da. Also wenn ich darf sagen, oder muss es so sagen, die Leute sind sehr, sehr religiös eigentlich. Das ist so eine Urreligiosität, die noch da ist, wo ihnen trotz dem Verbot nicht hat können austreiben werden.
Ja, du sagst Verbot, ich bin da gerade ein bisschen überfragt. Ist das der Staat, wo...
Ja, Kirchen ist ja lange Zeit sozusagen verboten gewesen. Das heisst, es hat Polizisten gegeben, die geschaut haben, wer in eine Kirche geht. Und die Leute sind dann auch diskriminiert worden. Das ist heute natürlich wieder ganz anders. Heute ist Kirche wieder viel freier. Es hat auch wieder viel mehr Leute in der Kirche, auch wieder junge Leute. Und das ist nicht ganz verwunderlich. Einerseits sagt es Vreni zu Recht, dass die Russen sicher eine grosse Neigung haben zur Mystik. Und dass ihnen somit natürlich auch der russisch-orthodoxe Ritus einem Bedürfnis entgegenkommt, das seit Jahrhunderten tief verankert ist. Andererseits muss man sagen, ist das auch etwas so Wunderschönes, so ein Gottesdienst, dass auch wir Westler uns dieser Faszination nicht entziehen können. Das geht einem eigentlich tief unter die Haut. Und drittens kommt natürlich immer das dazu, dass in Ermangelung von diesen unendlichen Zerstreuungen und Zeit-Totschlagmaschinen, die wir im Westen haben, natürlich derige Sachen dankbar aufgenommen werden in Russland als ein Ort, wo man ein paar schöne Stunden verleben kann.
Ich möchte noch etwas beifügen. Wir haben ein sehr schönes Erlebnis gehabt mit den Friedhöfen in Russland. Die sind irgendwie, geht der Russ mit seinem Verstorbenen viel schöner um. Also ja, es ist da noch etwas, wo wir gar nicht mehr kennen. Bei uns sind die Leute auf dem Friedhof und dann haben sie womöglich irgendein Arrangement und man geht sehr selten noch Gräber besuchen. Und in Russland, da hat es um jedes Grab herum ein Högli und es hat bei jedem Grab zu ein Bänkli und oft auch ein Tischli. Und die Leute, die kommen zum Teil von weit her und die sitzen dann dort auf dem Bänkli und picknicken und halten so richtig Zwiesprache mit dem Toten. Und das ist irgendwo etwas wahnsinnig Schönes.
Mhm. Kann man vorstellen. Jetzt die russische, also du hast vorher von der russisch-orthodoxen Kirche geredet, aber es gibt ja in Russland auch eine Vielfalt von anderen Religionen, die sich eigentlich zusammen müssen irgendwo verständigen. Es gibt Baptisten, Juden, Katholiken eben, Buddhisten. Und wie gehen dann die Leute untereinander um? Sind die da tolerant mit diesen verschiedenen Religionsgemeinschaften?
Ich glaube nicht so. Also die Juden, die wahrscheinlich ja doch eine der stärksten Gruppierungen ist, außer den russisch-orthodoxen, sind genau den gleichen Problemen unterworfen wie allen westlichen Ländern. Und es ist ja kein Zufall, dass so viele Juden emigrieren wollen und auch emigrieren tun aus der Sowjetunion. Und mit Katholiken, Protestanten und anderen Glaubensgemeinschaften haben wir nichts zu tun gehabt. Wir haben eine wunderschöne Moschee gesehen, allerdings, wo übrigens gerade eben erst mit sehr grossem Aufwand restauriert worden ist in Leningrad. Und da sieht man doch, dass die Toleranz gegenüber anderen Religionen wieder grösser geworden ist. Mhm. Und das kommt natürlich ein Platz weit auch daher, dass man gerade mit den Mohammedanern mit Samenthändchen umgeht, denn man darf nicht vergessen, dass ich weiß nicht, aber mindestens 50 Millionen Sowjetbürger mohammedanischen Ursprungs sind und der mohammedanischen Glaubensgemeinschaft angehört und dass die auch wachsen, weil die grössere Familie haben. Und das ganze Problem von der vom Islam ist wie in Russland ein grosses Problem und da wird man immer wieder davon hören. Und auch die Unruhe, die in dem Süden von der Sowjetunion stattfindet, wo wir immer wieder davon lesen, sind ja zum Teil auch aufgrund von so religiösen Differenzen und nicht nur aus ethnischen Differenzen heraus zu verstehen.
Gut, ich glaube, wir machen da wieder eine musikalische Pause, bevor wir zu unserem letzten Block kommen. Du hast einen seltsamen Traum gewählt. Willst du das noch ansagen?
Das ist wieder so ein Liedersänger, der heisst Michael Norschkin. Und das Liedli heisst Strani Son, seltsamer Traum.
Рассеялись по свету россияне, всю жизнь себе покоя не дает. И в чужедальних городах и странах повсюду песни русские поют. И снятся им российские просторы, березовые светлые леса. И слышится им в радости и в горе далеких славных предков голоса. Светится в сердце вечной весной край мой далекий, край мой родной. Где бы я не был, всюду со мной русское небо над русской землей. Русское небо над русской землей. Найдите россиянина такого, чтоб с родиной себя не обвенчал, в ком не звенело б поле Куликова, в ком Петр Великий эхом не звучал. Пропитаны мы удалью московской, воспитаны российской красотой. Бушует в нас Рахманинов с Чайковским, дерзает в нас и Пушкин, и Толстой. Светится в сердце вечной весной край мой далекий, край мой родной. Где бы я не был, всюду со мной русское небо над русской землей. Русское небо над русской землей. Нам без России счастья в жизни нету, мы никому на свете не нужны. Мы пасынки у мачехи планеты. Твои, Россия, матушка, сыны. Когда ж уйдем в небесную обитель, последнюю свечою догорим. Россия, вечный ангел наш хранитель, детей и внуков наших озари. Светится в сердце вечной весной край мой далекой, край мой родной. Где бы я не был, всюду со мной русское небо над русской землей. Русское небо над русской землей. Рассеялись по свету россияне, повсюду песни русские звучат. И никакие в мире расстояния с отчизной нас вовек не разлучат. И нет для нас земли милее и краше. И мы живем мечтою голубой, и сквозь века несется песня наша, что бы ни было, Россия, мы с тобой. Светится в сердце вечной весной край мой далекий, край мой родной. Где бы я не был, всюду со мной русское небо над русской землей, русское небо над русской землей.
Radio Riesbach auf 93,0 Megahertz. Wir kommen langsam zum Schluss von unserer Sendung Perestroika. Bei uns im Studio ist der Ueli Gschwind. Er ist Chef von der Jugend- und Kinderheim von der Stadt Zürich. Und seine Frau Sfreni, sie ist auch Leiterin von zwei Spielgruppen von Vorschulalter, also Kind im Vorschulalter. Und mich nimmt natürlich noch Wunder, ob ihr auch in dieser Funktion ein bisschen umgeschaut habt in Russland, also ob ihr auch die Jugend ein bisschen genauer angeschaut habt, die Schulen ein bisschen genauer angeschaut. Ich habe da nämlich Ziel von der Schule, und zwar die Ziele lauten offiziell, ich zitiere: Die Partei strebt an, dass der Mensch bei uns nicht einfach zum Träger einer bestimmten Summe von Kenntnissen erzogen wird, sondern in erster Linie zum Bürger der sozialistischen Gesellschaft, zum aktiven Erbauer des Kommunismus, mit den ihm eigenen ideologischen Einstellungen, mit seiner Moral und mit seinen Interessen, mit einer hohen Arbeits- und Verhaltenskultur. Also soweit sind die Ziele formuliert von der schulischen Erziehung in Russland. Jetzt, Ueli, wie hast du das erlebt?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man auch an der Universität noch Marxismus, Leninismus hat, heute noch, und also muss also die einschlägigen Texte von Karl Marx und von Lenin kennen und darüber diskutieren und darüber Vorträge schreiben. Und das geht dann durch die ganze Schule durchab, bis zu den Kleinen. Es hängt auch sicher in jedem Kindergarten und in jedem Heim und überall irgendwo ein Lenin-Bildli rum. Es ist ja auch ein Mann, der heute noch allgegenwärtig ist auf grossen Plätzen und so weiter, in Leningrad, aber auch in Pskov, in Novgorod, wahrscheinlich überall. Das Schulsystem, so wie es da beschrieben ist, das hat mich immer ein bisschen anders gedunkt. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf das, was wir so zusammenfassen als Kollektiverziehung. Und Kinder leben ja eigentlich auch in einem Kollektiv auf. Sie verbringen schon die früheste Kindheit in den Krippen im Kollektiv, und in der Schule machen sie sehr viel Gruppenaktivitäten. Im Sommer, wo wir in Leningrad waren, hat es sehr wenig Kinder und Jugendliche gehabt. Wo sind die gewesen? Die sind alle im Pionierlager gewesen. Und auch das also kollektiv Einrichtungen, wo man übrigens sehr viel mit ihnen macht. Also die müssen nicht nur revolutionäre Lieder singen, sondern da wird auch kulturell viel gemacht, handwerklich, Sport natürlich ist sehr gross geschrieben und so weiter. Das Schulsystem, wenn man dann ein bisschen näher nachfragen bei Leuten, die selber Lehrer sind, sieht ein bisschen anders aus, als man es gerne hätte offiziell. Die Schulen haben die gleichen Probleme wie bei uns, sie werden schlechter. Die Anforderungen werden diffuser und man ist weniger gut gerüstet fürs Leben gegenüber vielleicht früher. Und dann gibt es Elitenschulen, und das sind die Schulen, die aus der zaristischen Zeit herausgewachsen sind als Schulen für die ausländischen Bevölkerungskreise. Es gibt eine englische Schule, es gibt eine französische Schule, es gibt eine deutsche Schule in Leningrad, es gibt seit Zusammenarbeit mit Kuba auch eine spanische Schule. Und diese Schulen sind außerordentlich begehrt. Und wer immer irgendwie kann Beziehungen mobil machen kann, um sein Kind in so eine Schule zu schicken, der macht das. Dann ist die Ausbildung wesentlich besser. Man lernt dann zum Beispiel die entsprechende Fremdsprache relativ gut. Man staunt dann auch, wie gut die Leute eigentlich die Fremdsprache können, die so eine Schule besucht haben, im Gegensatz zu den anderen. Und auch die anderen Fächer sind, hat man uns gesagt, wesentlich besser unterrichtet, weil man natürlich auch die besten Lehrer kann in die Schule anstellen. Dann auch für die ist das eine Prestige-Sache, so einer Schule zu unterrichten. Dann gibt es eine weitere Gruppe von Schulen, die beliebt sind. Das sind die von der Armee, von der Luftwaffe und von der Marine. Es gibt in Leningrad ganz nahe bei dieser berühmten Aurora, die da verankert ist, im Wasser, dem Schiff, wo da die ersten Schüsse abgeschossen worden sind, damals bei der Revolution. Es gibt eine wunderschöne Akademie von der Marine. Dort treten also Kinder im Primarschulalter ein und absolvieren die Schule und haben nachher natürlich über die Armee, also jetzt da in dem Fall über die Marine, aber es steht überall gleich, Zugang zu allen möglichen Berufen. Denn die Armee ist ja allgegenwärtig in der Sowjetunion. Man sieht überall einen Haufen Uniformierte. Und das heisst aber nicht, dass überall alles von Soldaten wimmelt, sondern das sind Leute, die in Verwaltungen oder in Betrieb, Dienstleistungsbetrieb oder Fabriken und so weiter arbeiten, die der Armee gehören. Und die sind dann auch im Ausgang halt uniformiert. Denn eine Uniform kommt man gratis über und einen Anzug muss man ja irgendwo auf dem Schwarzmarkt gucken. Für teures Geld erst da.
Und wie sieht es das bei den Kleinen aus, Kleine? Also hast du auch schon ein bisschen angetönt vorher, dass
die... Also die Kleinen sind dann eben in Kindergärten oder Krippen und dort im Sommer, wo wir in Leningrad waren, sind natürlich Sommerferien auch bei den Russen. Die, die fort können, die gehen mit ihren Kindern aufs Land und die meisten die sich irgendwie können leisten oder zu Freunden können ziehen, die ziehen in eine Datschas und sonst sind Kinder auf dem Land draussen auch in so Kinderheim. Wir haben da ein paar Mal gesehen, wenn sie nach dem Mittagsschlaf sind, gehen spazieren da so in Zweierkolonnen, sehr brave kleine Kinder, ja.
Ja, das führt mich vielleicht jetzt gerade von den braven kleinen Kindern zu der Jugend. Also bei uns versucht sich ja die Jugend abzugrenzen gegenüber der älteren Generation. Sei es jetzt durch besondere Fleiss oder sei es durch besonders Äusseres, wie Punks, Skinheads oder andere auffällige Arten, haben das auch erlebt in Leningrad.
Man hat uns erzählt, dass der Jugendalkoholismus ein ähnliches Problem sei wie bei uns, wo er ja leider auch in Zunehmen begriffen ist. Und wir haben natürlich aus den erwähnten Gründen nicht so wahnsinnig viele Jugendliche gesehen. Der wichtigste Punkt, um sich von den anderen Leuten zu unterscheiden, ist, Westsachen zu besitzen. Also Jeans anzulegen, westliche Zigaretten zu rauchen, T-Shirts zu haben oder Plastiktragtaschen aus dem Ausland zu haben oder dann einen Kassettenrekorder, einen Walkman und so weiter. Das sind dann auch Statussymbole. Da bist du jemand als Jugendlicher, wenn du so etwas hast. Oder ein Rollbrett zum Beispiel ist natürlich auch ganz grossartig vor der Hermitage auf dem gigantischen Platz mit einem Rollbrett rumzufahren. Es wird auch viel gemacht. Der ist etwa einen halben Kilometer im Durchmesser. Und da kann man natürlich wunderbar dann auch Rollbrett fahren. Dann gibt es aber auch Skinheads. Es gibt Jugendliche, die nationalistischen Gruppen angehören und die sich dann zum Teil auch ähnlich bemerkbar machen wie solche Gruppierungen bei uns. Also leider dann oft auch durch Gewalt, Schlägereien und so weiter. Und es gibt natürlich dann alle möglichen so altersbedingte Gruppierungen, die Fan von irgendwelchen Rockgruppen oder die Fan von Hardrockgruppen und so weiter. Also im Moment, wo wir da waren, war zum Beispiel ganz grosse Mode gewesen, ein Hardrock-Club in Leningrad, wo Hardrock aufgeführt worden ist. Und da sind sie aber dann natürlich nicht mit schwarzen Jacken und so einen nagelbewehrten Armbänder rumgelaufen, weil es das fast nie gibt, sondern mit einem T-Shirt, wo der Signet von dem Club drauf aufgedruckt war. Es ist dann alles ein bisschen breifer, ein bisschen weniger dekadent als bei uns, würde ich sagen. Das hat man ja den Musikstückchen angemerkt, die wir laufen lassen haben. Sie sind alle ein bisschen breifer als bei uns. Das ist schon so. Mhm. Aber es gibt das, und es gibt ja dann auch die enormen Probleme der Jugendlichen, die bedingt sind, wie es Vreni ja schön erzählt hat, durch die kleinen Wohnungen. Das kann man in dem Film, der Malin Kajavera, die kleine Vera, sehr gut mitverfolgen. Die jungen Leute, die haben natürlich gigantische Probleme mit ihren Eltern. Da hockt man immer in dieser Wohnung rein. Und wenn neu mit einmal eine Wohnung leer ist, weil die Alten gerade fort sind, dann geht das wie ein Lauffeuer unter den Jugendlichen um. Bei uns daheim sind die Alten fort, dann kann man ein Fest machen. Und dann wird die voll gepfropft mit Leuten und dann kann man ein Fest machen. Aber man muss sich nur vorstellen, was ein Jugendlicher macht, der eine Freundin hat und mit der mal ein bisschen alleine sein will. Das ist ein gigantisches organisatorisches Unternehmen, vor allem im Winter, wo man nicht von außen sein kann.
Jetzt, was haben ihr so gehört, was für Zukunftswünsche haben denn die jungen Leute? Also was für Perspektiven wünschen sie sich?
Also zwei Sachen sind uns immer wieder gesagt worden. Ab in den Westen und das Zweite natürlich unser Konsumparadies.
Wobei ich denke, sie haben vom Westen eben nicht besonders eine reale Vorstellung, sondern es sind dort auch sehr viele so Wunschträume. Und ich weiss nicht, ob sie, wenn sie dann wirklich abkönnen im Westen, so also zufrieden werden sie und die Erfüllung finden, wo sie sich vorstellen.
Ja. Also auch da wieder ein bisschen klische Vorstellungen.
Ja, das haben sie eindeutig. Sie stellen sich, glaube ich, schon mehrheitlich vor, übrigens auch die Erwachsenen bei uns, können wir am Morgen mit dem Schäufeli und dem Wischerli vor das Haus raus gehen, Geld zusammenwischen und das lange dann für den Tag. Und wenn man ihnen über Probleme erzählt von unseren Gesellschaften, unsere gigantischen Umweltprobleme zum Beispiel oder dann der Stress in der Arbeitswelt und so, das verstehen sie gar nicht. Das schauen sie als vaterscheinige Abwimmelungsmanöver an, zum, so im Stil, wir trinken Wein, aber ihr müsst Wasser trinken. Da wirken wir einfach nicht glaubhaft.
Mhm. Also in Ostberlin hört man ja auch, dass es die Bewegung gibt, wo die Leute eben genau sich wehren, eigentlich schon gegen die Konsumhaltung. Das ist in dem Fall in der Sowjetunion noch nicht so.
Doch, das gibt es auch, aber das sind natürlich dann wieder Intellektuelle, wo auch in Zeitungen schreiben, wo eher von Intellektuellen gelesen werden, wobei das ein breiterer Kreis ist, der Kreis von den Intellektuellen wie bei uns und auch ein Kreis, der mehr Prestige hat als bei uns.
Ja, es ist der gleiche Kreis, der sich auch anfängt um Umweltprobleme kümmern, die ja in der Sowjetunion sehr gross anstehen. Und ich muss natürlich sagen, dass der Russ, indem er eben muss Schlangenstab beim Einkaufen und so mühsam zu seiner Sache kommt, natürlich schon nicht so wahnsinnig viel Zeit hat, sich Gedanken zu machen über den Umweltschutz und alles, weil er einfach wirklich keine Zeit hat, weil er sich um so Lebensnotwendiges muss kümmern, wo wir es doch einfach haben, wir können in Mikro reingehen und können das aus dem Gestell nehmen, was wir brauchen und wollen. Und das können sie einfach nicht. Also man muss das auch mal so anschauen.
Mhm. Ja, ich glaube an dem Punkt, du hast vorher gerade einen Umweltschutz angetönt, aber ich glaube, wir müssen an dem Punkt wirklich uns einmal jetzt auf das begnügen, was wir von euch gehört haben, weil es ist ganz klar, wir haben viele Sachen noch können antippen. Es gäbe sehr wahrscheinlich über jeden Problemkreis wieder eine spezielle Sendung, was wir ja vielleicht im Laufe des Jahres noch durchziehen könnten. Aber an diesem Punkt möchte ich doch sagen, ich möchte recht herzlich bei euch bedanken, Vreni und Ueli Gschwind, für eure Ausführungen. Ihr habt uns sicher, unseren Hörerinnen und Hörern, ein sehr lebendiges Bild von der Sowjetunion gezeichnet. Ich kann nur wünschen, dass sich andere Leute ebenso intensiv mit so einem Land auseinandersetzen und vor allem eben auch selber schauen, wie ist das Klischee und wie ist die Realität. Herzlichen Dank für euren Besuch hier im Studio. Wir hören noch als musikalischen Schlusspunkt einen Titel. wie heisst der? Träume ja. von etwas Grossem?
Jawohl, ich «Sni o Cemto Balschim» heisst der. Der ist von einer Gruppe Aquarium. Und der Leadgitarrist von dieser Gruppe ist auch im Westen sehr gut bekannt worden mit dem Stückchen «Radio Silence». Er heisst Boris Gribienschikow. Und ich möchte einfach, bevor wir uns das anhören, noch einen Satz sagen. Ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht in den Denkstil verfallen, wo viele von unseren Zeitungen drin sind. Bei uns im Westen ist alles richtig gemacht und im Osten ist alles falsch gemacht und die sollen jetzt Fürschi machen und alles so rasch wie möglich gleich machen wie wir. Ich glaube, das Volk, wo eine ganz grosse und reiche Kultur hat, muss seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube, es gibt ganz sicher aus dem schlechten Weg, meiner Meinung nach schlechten Weg, vom Leninismus und dann vor allem natürlich vom Stalinismus aus noch bessere, neue Wege, als die auch schon ein bisschen abgefahrenen, wo wir uns im Westen darauf bewegen. Und jetzt das Stück und herzlichen Dank fürs Zuhören.